D-Radio Wissen. Eine Stunde Liebe.
Mit Shanley Anwar.
Und die kommt heute schnell auf den Punkt. Wir sprechen über den G-Punkt bei Frau und Mann und wie schwer die Suche nach diesem Punkt sein kann, zeigen zum Beispiel auch so Kommentare in schön skurrilen Lebenshilfe-Internetforen wie zum Beispiel gutefrage.net. Wir hören mal rein.
Lilifee 192837. Also ich habe zwar den G-Punkt gefunden, aber ich fühle dabei nichts. Ich schaffe das einfach nicht richtig, den zu stimulieren. Also wie mache ich das am besten?
T. Bausen 145. Wie findet ihr Frauen diese vielversprechende Zone? Und wenn man es soweit geschafft hat, sind Druck- oder Reibebewegungen vorteilhafter?
Samika 68. Meiner Meinung nach ein reiner Mythos. Verantwortlich für das Lustempfinden der Frau ist eindeutig die Klitoris.
X-Ghost. Haben Männer einen G-Punkt?
Rino Lover 88. Ich 26 suche meinen G-Punkt. Muss ich da irgendwie ein Wattestäbchen reinstecken?
Also alles kann, nichts muss. Ob und wo man was reinstecken kann, vor allem aber wie, darüber spreche ich mit einer ausgebildeten Tantra-Masseurin. Auf der Suche nach dem G-Punkt. Erst Ladies first, dann die Herren. Ich bin Shanley Anwar und freue mich über eure gespitzten Ohren.
D-Radio Wissen.
Wir sprechen über den G-Punkt und ob es ihn überhaupt gibt, bei Frau oder Mann. Das ist in der Wissenschaft ziemlich umstritten. Die Forschung dazu ist so ein Thema für sich. Und der Beginn ist übrigens schön mit der deutschen Geschichte verwoben. Kurz ein Mini-History-Exkurs. Also, das G beim G-Punkt der Frau geht auf den Deutschen Ernst Gräfenberg zurück. Der war nicht nur Arzt, sondern auch Jude. Und deshalb musste er Nazi-Deutschland 1940 verlassen und hat dann 10 Jahre später in den USA einen Artikel geschrieben zur, Zitat, erogenen Zone in der vorderen Vaginalwand entlang der Harnröhre, die bei sexueller Stimulation anschwillt. Zitat Ende. Und nach Gräfenbergs Tod, ne, erst in den 80er Jahren, dann haben Forscher das dann wieder aufgegriffen und haben über die Existenz der Gräfenbergzone, der sogenannten, also G-Zone bei der Frau, dann seitdem immer wieder gestritten. Wen es interessiert, einfach bei Wikipedia nachlesen. In einer Stunde Liebe sprechen wir mit einer Frau, die ist sich sicher. Es gibt den G-Punkt. Nicht nur bei der Frau, auch beim Mann. Und als ausgebildete Tantra-Masseurin gibt Andrea Silvanus ihr Wissen in Kursen weiter. Das heißt dann Handwerkerabend, wenn Mann mehr über Frau untenrum lernt. Und ich wollte von Andrea wissen, was fragen die Herren eigentlich als erstes? So ganz plump, wo ist der G-Punkt?
Das ist die Hauptfrage oft, ja, wo ist der G-Punkt, weil um den G-Punkt sich viele Mythen und Halbwahrheiten ranken. Allerdings kommt das im Kurs immer so ein bisschen später vor, weil wir erstmal andere Grundlagen noch legen müssen, bevor wir uns dann tatsächlich um den G-Punkt kümmern.
Okay. Also was sind die Grundlagen auf dem Weg dahin?
Ja, also die Grundlagen ist natürlich die Berührung der ganzen Yoni. Also wenn wir jetzt das deutsche Wort nehmen würden, die Vulva und die Vagina. Also Vulva ist das Äußere vom Geschlechtsbereich, die Vagina das Innere. Und wir arbeiten uns quasi so von außen nach innen dann langsam vor.
Und fragen dann auch die Männer, gibt es den Eingriff, um an den G-Punkt zu kommen?
Das wünscht sich jeder, ja, dass es überhaupt den einen perfekten Griff gibt oder die eine perfekte Gebrauchsanweisung. Der G-Punkt lässt sich relativ leicht finden, wenn man weiß, wonach man sucht. Also der ist in der Regel im vordersten Drittel des inneren Bereichs der Vagina, bauchseitig. Wenn die Frau schon ein bisschen erregt ist, ist diese Stelle meist ein bisschen härter und leicht hervorgehoben. Und bei den meisten Frauen ist diese Stelle auch rauer als die Umgebung, hat eher so eine Oberfläche wie eine Walnuss. Also da kann man den schon recht leicht finden.
Und wie ist es dann bei diesen Handwerkerabenden, die Männer da bekommen, also die Anleitungen, wie man dann die Yoni massieren kann? Wie kommen die Männer dann mit solchen Anleitungen zurecht?
Viele Männer haben schon eigene Erfahrungen. Manchmal ist es tatsächlich dann so ein Aha-Effekt. Ah gut, dann habe ich den ja doch schon gefunden. Weil das, was die meisten Männer natürlich auch damit verbinden und die Frauen natürlich auch, ist, dass sie diesen Katapultknopf ins Universum erwarten, wenn sie diesen G-Punkt finden. Eigentlich rede ich auch lieber von der G-Fläche, weil es ist nicht nur so ein punktuelles Ereignis, sondern schon ein bisschen größer, manchmal einige Zentimeter groß. Aber das irritiert dann natürlich. Also sie sind eigentlich an der richtigen Stelle, aber Frau reagiert nicht wie erwartet darauf. Und das macht es dann natürlich schwieriger zu lokalisieren, bin ich tatsächlich richtig.
Wenn du von G-Fläche sprichst, was verbirgt sich dahinter?
Also hinter der G-Fläche liegt ein schwammartiges Gewebe, was von vielen feinen Kanälen durchzogen ist. Auch die Harnröhre geht durch. Homolog ist dieses Gewebe mit dem Mann, mit der Prostata. Also wir entstehen ja aus den gleichen Anlagen und bis zur 10. Woche weiß man von einem Säugling, also von einem Fötus nicht, ob es ein Junge oder ein Mädchen wird. Aber die Anlagen sind schon alle da und erst ab der 10. Woche gibt es dann den entsprechenden Impuls, die entsprechenden Informationen und dann wird das Ganze in die entsprechenden Organe umfunktioniert. Und aus dem, wo bei der Frau diese G-Fläche entsteht, entsteht beim Mann dann die Prostata. Deshalb reden wir ja auch entweder dann auch vom G-Punkt vom Mann, wenn man von der Prostata spricht, oder manche reden auch von der weiblichen Prostata, wenn sie von dem G-Punkt der Frau sprechen.
Was gibt es dann so für Handgriffe an der G-Fläche der Frau?
Also an der G-Fläche macht es Sinn, auch erstmal haltende Griffe zu machen. Also gerade wenn die Frau die Fläche noch nicht so für sich entdeckt hat, dass man erstmal vorsichtig sich nähert und dann tatsächlich, bevor man massiert, erstmal hält. Und dann gibt es da sehr unterschiedliche Berührungsmöglichkeiten. Ne? Es gibt kreisende Berührungen, es gibt drückende Berührungen, es gibt streichende Berührungen. Also auch da sehr vielfältig.
Bitte verzeiht, wenn die Aufnahme manchmal ein bisschen ploppt. Ich habe das Mikro beim Gespräch leider etwas übersteuert. Tja, aber der Inhalt zählt doch. Und da geht es jetzt um eine zweite weibliche erogene Zone, die Klitoris. Ist das die große Competition für den G-Punkt? Habe ich Tantra-Expertin Andrea gefragt.
Das ist bei den meisten Frauen so. Tatsächlich nicht bei allen. Aber die meisten Frauen haben sich die Klitoris und die Gegend um diese Klitorisspitze, es ist ja nur die Spitze, die außen rausguckt. Das Ding ist ja eigentlich noch viel größer, also geht noch nach innen. Aber die meisten Frauen haben sich diesen Bereich als erotisch antrainiert, entdeckt und geübt. Und deshalb spielt für die meisten Frauen die Klitoris eine große Rolle.
Sind es die Frauen oder doch eher die Partner der Frauen?
Für die Frauen spielt meistens die Berührung von dieser Klitorisperle eine Rolle, weil es mit einer ihrer Hotspots ist, einfach der ausgeprägteste Hotspot.
Und ist das ein Fehler?
Absolut nicht. Das ist gut, einen Hotspot zu haben und es ist gut, diese Hotspots auch immer mit einzubeziehen. Für alle, die Lust haben auf Erweiterung, können natürlich von diesem Hotspot aus sich noch weitere Regionen erschließen, erarbeiten, sensibel machen und gerne immer wieder auf den Hotspot zurückkommen.
Und ist es dann so eine Art Konkurrenz zwischen diesen zwei Hotspots, den G-Punkt und die Klitoris? Und der eine ist irgendwie ein bisschen mythenumwoben, weil man nicht genau weiß, wo er ist und der andere wird sehr bearbeitet. Wie ist das?
Ich würde einfach sagen, es ist anders. Also so wie man gutes Essen auch sehr unterschiedlich haben kann, hat jedes so seine eigene Qualität. Was ich in Gesprächen und auch mit der Arbeit mit Frauen häufig raushöre, ist, dass sie die Lust, die sie über diese Klitorisberührung erfahren, oft eher als heiß, intensiv, spitz, zielorientiert beschreiben und die Erfahrung über die G-Fläche, wenn sie denn erweckt ist, das steht nämlich immer dem Ganzen ein bisschen noch davor, eher so ein weiches, warmes, weites Gefühl, was sich eher dann auch so im ganzen Becken ausbreitet. Also es sind andere Qualitäten, weder besser noch schlechter, einfach anders.
Ist es denn so, dass viele Frauen diese G-Fläche für sich gar nicht entdeckt haben? Erzählen das Männer bei diesen Handwerkerabenden über ihre Partnerin?
Also meistens erzähle ich das den Männern über ihre Partnerinnen, weil oft haben die Männer das so sich für sich selber geholt, dass sie so sagen, Mensch, ich finde diesen blöden G-Punkt, diese blöde G-Fläche nicht, hat meine Frau etwa keine. Und dann geht es bei mir viel darum, wirklich aufzuklären, dass bei den meisten Frauen es tatsächlich so ist, dass sie diese Gehfläche erst so für sich erwecken müssen. Also bei den meisten Frauen ist es so, wenn man diesen Bereich berührt und stimuliert, dass es für sie eher ein dumpfes Gefühl ist, manchmal auch ein ambivalentes oder ein unangenehmes Gefühl sein kann. Und dass es einfach viel Zeit, viel Muße und Zuwendung braucht, um so das ganze Potenzial von diesem Bereich, von diesem Hotspot wirklich ja, herauszuarbeiten, könnte man fast sagen.
Und was rätst du Männern denn dann, dass, wenn ihre Partnerin diesen Bereich für sich noch nicht entdeckt haben, dass man das dann gemeinsam erarbeitet? Oder kann das auch sein, dass Frauen sagen, okay, mein G-Punkt interessiert mich nicht?
Also die meisten Frauen interessiert ihr G-Punkt tatsächlich, also weil sie natürlich auch über diese Mythen ein bisschen angetriggert sind. Und ich finde auch, das lohnt sich für eine Frau, sich mit dieser G-Fläche auch wirklich auseinanderzusetzen. Und schön ist das tatsächlich, das in der Partnerschaft zu machen. Also in einem gemeinsamen Üben, Spielen, Entdecken, also da auch die Neugierde eher im Vordergrund stehen zu lassen und sich Zeit zu nehmen. Also Zeit ist der allerwichtigste Faktor da drin, um ja die G-Fläche freizuschalten.
Jetzt sind die Herren dran bei unserer G-Punkt-Suche zusammen mit Andrea Silvanus. Und sie ist ja Tantra-Masseurin und da wird der Penis ganz klar Lingam genannt. Da benutzt man dieses Wort aus dem indischen Sanskrit. Über den Lingam erfahren Frauen von Andrea bei sogenannten Handarbeitsabenden mehr. Und im fortgeschrittenen Kurs geht es dann um den männlichen G-Punkt, die Prostata. Und ich wollte von Andrea wissen, warum diese Aufteilung erst Lingam, dann Prostata.
Also die Männer machen es uns Frauen ja im ersten Schritt recht leicht. Also da der Lingam ja so schön außen am Körper angebracht ist, ist alles gut zugänglich, leicht zugänglich. Und so ist es im ersten Schritt oft sehr einfach, die Lingam-Massage zu erlernen. Und die Prostata-Massage braucht ja eine vorgeschaltete Analmassage. Also das Massieren des äußeren Bereichs, einfach weil ich für die Prostatamassage in den Körper rein muss. Also das braucht zum einen nochmal Zeit, aber der wesentliche Grund ist, dass die Prostatamassage für viele Männer ein echtes Ding ist.
Bevor wir darauf eingehen, wo liegt sie denn genau? Kannst du das ein bisschen für die Ohren beschreiben?
Ich versuch's mal, um das für die Ohren zu umschreiben. Also am leichtesten ist es wirklich über den Darm zu ertasten. Das heißt, wenn ich einen Finger in den Darmeingang einführe, bitte mit viel Gleitmittel, das brauchst du dafür. Und die liegt dann gut 10, 12 Zentimeter tief drin. Also ich muss wirklich schon den Finger ganz tief einführen und dann auch bauchseitig. Und die ist dann ertastbar, die ist in der Regel so gut walnussgroß und man kann die sehr konkret spüren.
Bis man dahin kommt, das ist schon ein großer Schritt manchmal in der Partnerschaft.
Das ist oft ein Riesenschritt. Also für Männer ist einfach mit der Analmassage oder halt einer internen Prostatamassage oft so das Thema verbunden von, bin ich dann homosexuell, wenn ich das gut finde? Liebe ich dann meine Frau nicht mehr? Stehe ich jetzt plötzlich auf Männer? Also das ist ein großes Thema. Noch ein anderes großes Thema ist, dass der Analbereich eh als ein schmutziger Bereich oft wahrgenommen wird, also dadurch auch viele Menschen Sorge haben, ne, vor der Lust da. Ja, und dass es halt einfach auch ein Schritt ist, was in sich aufzunehmen.
Und du hast so ein Modell entwickelt, bei dem die Frauen beim Handarbeitsabend auch üben können. Und beschreib mal, wie sieht das genau aus?
Ich habe das aus einer Heizungsrohrverkleidung gebastelt.
Okay.
Ist ja rund, aber ist relativ weich. Und in dieser Heizungsrohrverkleidung klebt ein kleiner Aufkleber, der ein bisschen fester ist. Also so, dass man ein bisschen ein Gefühl dafür bekommen kann, wie sich das anfühlt.
Was erklärst du dann anhand deines Modells konkret?
Ja, also ich erkläre zum Ersten natürlich die Analmassage, also die äußere Massage, um einfach den Ausgang oder den, der dann zum Eingang wird, damit der weich werden kann oder einfach auch um zu prüfen, ist die Beckenbodenmuskulatur weich genug, dass sie auch was aufnehmen kann. weil das ist bei der Analmassage nochmal wichtiger, weil ja der Muskel eigentlich nur dafür gedacht ist, das, was von außen, von innen nach außen geht. Und wir wollen den jetzt umgekehrt nutzen. Also diese vorbereitenden Maßnahmen sind ein großer Teil. Und dann erkläre ich noch am Modell, aber halt auch dann an meiner Hand oder an anderem einfach, wie man diese Prostata auch dann noch berühren kann. Ne? Das sind so Griffe wie Klingeln, Kreisen und Scheibenwischer angesagt.
Gibt es denn da dann eine Art perfekten Griff, so eine Art Lust auf Knopfdruck?
Nein, also es gibt keinen Griff, der wirklich für alle gut passt. Also es gibt Griffe, die für viele gut passen. Aber ich habe eigentlich immer mit den Massagen auch eher so im Vordergrund, dass sich die Paare einen Rahmen schaffen können, womit sie sich auch mal wieder oder neu entdecken können. Also dass man gar nicht so darauf abfährt, was ganz Bestimmtes damit jetzt hervorrufen zu wollen, sondern eher so zu gucken gegenseitig. Mensch, was magst denn du? Was mag ich? Und wie entdecken wir da das Gemeinsame für uns zwei? Also so von den Schubladen ein bisschen wegzukommen.
Und was gibt es da noch zu beachten bei der Massage? Gibt es da irgendwie bestimmte Dinge?
Also man muss ein bisschen für die Hygiene sorgen. Also viele verwenden da einfach gerne dann auch Handschuhe oder Fingerlinge, einfach zum Schutz. Also dass man vom Inneren des Darms nichts nach außen trägt. Zwar ist das in der Regel in dem Bereich, wo wir da massieren, ein recht sauberer Bereich, weil der wird in der Regel bei jedem Darm, also bei jedem Stuhlgang entleert. Und da gibt es oft wenig Reste, aber einfach auch da, um den Hygienestandards ein bisschen Genüge zu tun, hilft es dann, Handschuhe zu tragen.
Manchmal bleibt was stecken beim Stimulieren des männlichen G-Punkts, ist so. Und wenn es blöd läuft, kann nur noch ein Arzt beim Rausholen helfen. Volker Wittkamp ist so einer. Er ist Urologe, war vor kurzem bei uns in der Sendung und hat viel Wissenswertes über den Penis erzählt. Und als Zugabe hat er dann noch so ein paar, ja, Prostata-Anekdoten rausgehauen.
Ja, also man kennt das natürlich, dass man sich oder dass Leute auf der Suche nach dem G-Punkt sind, dem männlichen. Ja, der wird diskutiert, ob er auf der Prostata liegt. Und die kann man halt von hinten über den Enddarm stimulieren. Es gab wirklich bei uns in der alten Klinik jemanden, der hatte eine Kommunionskerze dann im Enddarm, ja, die halt nicht mehr rauskam. Mit sowas kommt man. Oder dann auch die schöne Geschichte eines Ehepaars. Und die kamen in die Ambulanz und der Mann hatte einen Deodeckel im Hintern stecken.
Ja. Was dabei ja total spannend ist, ist diese ganzen Geschichten, die Leute drumherum spinnen, um sowas irgendwie zu erklären.
Genau, das, weil dann fragt man natürlich, wie ist das dann dazu gekommen? Und eigentlich ist es einem klar, wie, ja, das sagt natürlich keiner. Ja. Bei diesem Ehepaar war es so, die Frau hat dann alles erzählt und sie meinte, ja, die Putzfrau hätte den Deodeckel auf dem Waschlappen platziert, mit dem sie immer ihren Mann abends wasche. Kennt man ja, ne? Und dann war es aber so, dass sie den Deodeckel nicht gesehen hatte, den Waschlappen genommen, ja.
Ja.
Beim Mann dann schön geschrubbt, weil kennt man auch, da hinten muss man, ne, muss man ordentlich sein, da sind immer so fiese Klopapierbröckchen noch und egal. Auf einmal schwupps, zack, hat sie nicht gesehen und der Deodeckel war im Mann verschwunden. Der gluckste nur kurz und sagte, irgendwas stimmt mit dem Waschlappen heute nicht und dann ab ins Krankenhaus.
Und da konnte Urologe Volker Wittkamp dann helfen. Klingt jetzt alles so ein bisschen lustig, aber die Prostatamassage beim Mann, also Finger im Po, ist in vielen heterosexuellen Beziehungen ein Thema, an das sich Paare ja eher im wahrsten Sinne des Wortes vorsichtig herantasten. Das erlebt Berührungscoachin Andrea Silvanus bei ihren Kursen immer wieder.
Ja, es geht einfach auch darum dann, weil die Frauen müssen, wenn sie ihren Mann Anal- und Prostatamassage geben, auch einen kleinen Switch machen. Weil Männer bei der Anal- und Prostatamassage meistens noch mal anders reagieren, gerade wenn sie noch keine Erfahrung damit haben. Also da brauchen Frauen auch viel Geduld, brauchen viel Zeit. Und das ist einfach auch der Punkt, wo es bei Männern auch um Grenzen geht. Also bei der Lingam-Massage kommt man selten für Männer an eine Grenze dran, aber an der Anal- und Prostatamassage sehr wohl. Und das sind wir Frauen nicht gewöhnt. Ne? Also dass es bei der Anal- und Prostatamassage einfach auch viel Geduld braucht und auch für den Mann Zeit, dass er diese Region für sich entdecken kann. Ne? Also manche Männer kommen auch zur Prostatamassage, weil sie da gelesen haben, die wäre so super erregend und wahnsinnig geil. Aber das ist es nicht für jeden Mann und auch nicht für jeden Mann auf Anhieb. Meistens brauchst du da einfach auch Zeit und Muße, um das gut zu entdecken.
Kann man genau dieses Gefühl, was diese Prostatamassage auslöst, irgendwie vergleichen? Ist es dann auch irgendwie weiter gestreut, ähnlich wie bei der Gehfläche der Frau? Sind da auch Unterschiede, was für eine Erregung sich da ergibt?
Ja, also definitiv. Also es ist ähnlich wie bei der Frau, also dass die Männer die Erregung über den Lingam als sehr heiß, spitz, zielorientiert erleben. Und dann, wenn sie Erregung über die Prostatamassage erfahren, da auch eher eine breite, warme, ausgebreitetes Beckengefühl haben. Das hat auch oft zur Folge, dass wenn schon eine Erregung über den Lingam da war und dann die Prostata berührt wird, dass die Erregung im Lingam weggeht, weil es plötzlich breiter wird. Also es gibt nur wenige Männer, die tatsächlich auch über die Prostatamassage zum Höhepunkt kommen. Also es ist eher die Ausnahme.
Welchen Effekt hat sie dann?
Also es ist eher eine andere Form von Lust. Also auch wieder von der Qualität her anders, nicht besser, schlechter, sondern einfach nochmal erweitert, was anderes. Und meine Erfahrung ist auch die, dass Männer, die Prostatamassagen schon bekommen haben, ein anderes Gespür auch für Frauen haben, weil sie den Unterschied plötzlich auch erspürt haben von ich nehme was in mich auf. Dass das einfach was völlig anderes ist, als in was hineinzugehen.
Und dieser Rollenwechsel, wie fühlt sich das für die Teilnehmer an? Was erzählen die?
Also ich erinnere mich an eine interessante Begebenheit aus einem meiner Kurse, also den ich selber damals noch besucht hatte, wo eine Teilnehmerin dann ihr Erlebnis in der Prostata-Massage schilderte. Sie fand das auch mal ganz nett, selber mal hinter der Theke zu stehen. Und also die Männer erleben tatsächlich die Form von Hingabe, also etwas in sich aufzunehmen, seinen Körper als Raum für Lust zur Verfügung zu stellen, ist nochmal eine andere Form von Hingabe, die Männer da erleben können. Und wenn Frauen ihren Partnern Prostatamassage geben, ist das auch wieder eine andere Form von Aktivsein, weil sie auch in einen anderen Körper hineingehen, also da entdecken oft Frauen auch die Lust an diesem selber aktiv sein, selber jemandem Lust darüber zu verschaffen. Also man kriegt wie so einen Einblick in das Erleben des anderen Geschlechts.
Eine Stunde Liebe ist jetzt so im Endspurt angekommen. Im Liebestagebuch gibt es heute allerdings keine so richtige Bettgeschichte, also nur indirekt. Philipp aus Berlin hat mit seiner Freundin jetzt zwar ein gemeinsames Bett in der ersten gemeinsamen Wohnung, aber das haben die beiden in der ersten Nacht direkt irgendwie geschrottet.
Meine tolle Freundin und ich sind jetzt seit einer kurzen Zeit in der gemeinsamen Wohnung drin und es war total lustig, weil man ja auch immer sagt, dass man in der Nacht, wenn man zuerst dort in der Wohnung schläft einen neuen, dann erfüllt sich was. Wir beide wissen halt nicht mehr, was passiert war, aber das Geile war, wir hatten halt morgens so ein bisschen rumgekuschelt, rumgecatcht und sie hatte halt so irgendwelche Übungen kreuz und quer auf dem Bett gemacht. Und auf einmal hat es halt Rums gemacht und das Bettgestell, so eine dicke Leiste, ist halt kaputt gegangen. Wir hatten das dann so ein paar Freunden und auch der Familie erzählt und die alle so, ja, ihr habt es auch getrieben und also nach dem Motto, also wir haben alle gesagt, nö, das kommt vom Sex und so, da habt ihr es halt wieder zu wild getrieben. Und ja, wir haben es auch seitdem irgendwie noch nicht fixiert und wir haben es halt eher im Wohnzimmer die ganze Zeit getrieben als im Bett. Wieder irgendwie rumlagen und dann wir beide Lust hatten irgendwie auf ein Porno und uns den Laptop schnell so auf den kleinen Tisch gepackt hatten. Und ja, und das halt immer irgendwie ganz geil ist, weil man kann dann irgendwie verschiedene Positionen einnehmen und einer kann irgendwie immer noch so halbwegs auf den Laptop gucken, wenn er mag und läuft dann halt irgendwie das Gestöhne, man hört irgendwie das eigene oder das von der Freundin und ist halt irgendwie total lustig, also es fetzt und man merkt halt schon, dass das viel, viel entspannter ist, wenn man weiß, dass da niemand anderes im Haus ist und ist schon ziemlich cool, also es macht echt Spaß und man merkt auch so, dass die Beziehung jetzt an für sich wieder intakt ist. aber ja, in kleinen wenigen Situationen kommt einem dann doch wieder das Thema vom Sommer hoch, als sie ja jemand anderes kennengelernt hatte und auch anscheinend ernsthaftes Interesse hatte, denjenigen besser kennenzulernen. Das kam dann ab und zu durch gewisse Situationen wieder hoch, wenn man im Freundeskreis war und andere Leute irgendwas erzählt hatten wegen Fremdgehen oder hast du nicht gesehen und ja, dann schwirrt das wieder sofort im Hinterkopf, was dann doch schon wieder ein bisschen nervig war. Aber an für sich freue ich mich jetzt erstmal so auf die Weihnachtszeit. Wir fahren wieder halt nach Rügen und haben da schöne Tage. Dann noch so ein Candlelight-Dinner und ein bisschen Wellness. Und dann geht's halt dann auch wieder kurz vor Silvester wieder nach Berlin. Ja, und dann mal gucken, wie das neue Jahr gestartet wird.
Gemischte Gefühle zum Ende des Jahres bei Philipp. Und zum neuen Jahr suchen wir nach neuen Liebestagebuchgeschichten. Wenn ihr meint, euer Liebesleben knallt, bringt eine neue, ja, vielleicht auch fesselnde Facette in unsere Sendung, die wir so noch nicht gehört haben. Immer raus damit. Schreibt uns gerne mail@deradiowissen.de. Oder ihr habt Anregungen für Themen? Auch dann einfach mail@deradiowissen.de. Das war eine Stunde Liebe mit mir, Shanli Anwar. Und ich danke euch heute mal fürs lustvolle Lauschen.
D-Radio Wissen. Eine Stunde Liebe. Jeden Freitag von 20 bis 21 Uhr. Mehr auf deradiowissen.de.